Okay, dann gebe ich einfach das Stichwort Talent.
Ja, also warum ich glaube, dass Talente oft ein Problem mit diesen beiden Bereichen haben, weil die laufen durch die ganzen Jugenden so durch.
Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit unserem Gast Dr. Tom Kosak. Tom ist ein Sportpsychologe, aber das werden wir dann noch näher ausführen. Deswegen, Tom, gleich die Frage an dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Hallo Karl. Ja, genau, wie du gesagt hast, ich bin Sportpsychologe. Ich sitze in München. Wir haben hier in München unsere Firma. Ich bin selbstständig mit drei Kollegen noch zusammen und betreuen eigentlich ja relativ viele Sportarten, unter anderem Eishockey. Aber ich betreue auch ganz viel Ski, Ski-Alpin, Motorsportler. Ich habe auch Reitsport schon betreut, verschiedenste Sportarten.
Das ist dein Ding.
Sportpsychologie. Das ist mein Ding.
Aber jetzt ist eine große Frage, die ja immer wieder kommt und ich glaube, das haben wir ja gesehen, du bist ja auch bei mir bei der Trainerausbildung dabei als Sportpsychologe, dass das oft missverstanden wird, was Sportpsychologie wirklich ist. Ja? Also Tom, jetzt hier deine Chance on the air. Was ist Sportpsychologie?
Sportpsychologie, gute Frage, ist alles, was sich mit dem Kopf beschäftigt. Das heißt, im Training werden Fähigkeiten, Fertigkeiten aufgebaut und die gilt es dann irgendwann auf die Straße zu bringen, die PS, die da geschaffen werden. Und da kann es hin und wieder im Kopf hacken, sodass der ein oder andere dann eben im Wettkampf nicht unbedingt die Leistung bringt, die er im Wettkampf bringt. Also das ist so, dieses Handeln unter Druck ist auf jeden Fall so der Hauptaspekt der Sportpsychologie. Und das ist wirklich wahrscheinlich 80%, 90% der Themen, die auf mich zukommen. Dass die Sportler sagen, ja, im Training klappt es ja, so dieser typische Trainingsweltmeister, aber unter Druck im Wettkampf habe ich das Problem. So, das heißt, darum kümmere ich mich hauptsächlich. Daneben ist es ein Stück, je nach Sportart, das spielt jetzt im Eishockey teilweise nur eine Rolle, ist so dieses Visualisieren, Vorstellungstraining, dass man bestimmte Fähigkeiten schneller lernt über visuelle Bilder, also dass ich mir die Bewegung vorstelle, weil es da eigentlich relativ gute Befunde gibt, dass wir, wenn wir uns die Bewegung vorstellen, dass wir sie dann auch schneller aufbauen. Das heißt, es geht zum einen drum, den Bewegungsaufbau zu unterstützen, ist aber wirklich der Bereich, der vermutlich eher seltener zu mir in die Praxis kommt. Das sind dann bei den Skifahrern spielt es vielleicht schon eher eine Rolle. Bei einem Eishockeyspieler habe ich das, glaube ich, so noch nie gemacht, dass wir uns überlegt haben, okay, wie soll denn, keine Ahnung, die Bewegung aussehen und stell sie dir mal wieder vor. In dem Bereich, wo das vielleicht eher eine Rolle spielt, ist, wenn der Spieler verletzt ist, sodass er dann einfach dranbleibt, weil auch da sieht man, dass die Fähigkeiten nicht so stark abnehmen, wenn derjenige sich die Bewegung immer wieder auch vorstellt. Muskelschwund ist nicht so stark da, Bewegung bleibt aufrecht. Also um solche Themen geht's schon auch immer wieder.
Jetzt hast du ja schon einiges gesagt und das werden wir dann auch aufdröseln. Wir haben ja einige Zuhörerfragen, die eingegangen sind an uns. Jetzt erstmal noch eine wichtige Unterscheidung, weil das ja im Sprachgebrauch oft zusammen genannt wird. Ein Sportpsychologe, Psychologe ist auch Mentaltrainer, Mentaltrainer ist auch Sportpsychologe. Das ist ja an sich nicht richtig. Erklären Sie mal kurz den Unterschied hier.
Ja, prinzipiell nenne ich mich schon gern Sportpsychologe, weil das Wort Psychologe drinsteckt. Das ist aber auch gleich der Fallstrick von dem Ganzen, weil der ein oder andere Sportler denkt dann schon, oh Gott, ich muss doch zu einem Psychologe. Da klingt Mentaltrainer oft mal viel ressourcenorientierter. Ja? Also der schraubt wirklich an meiner Mentalität und da geht es um mentale Stärke. Und zum Psychologen gehe ich halt, wenn ich ein Problem habe. Das ist leider immer noch ein bisschen das Image, was uns anhaftet. ich nenne mich dennoch gern Sportpsychologe, weil ich von der Grundausbildung Psychologe bin. Nur deswegen darf ich mich auch Sportpsychologe nennen. Es gibt in diesem Sportpsychologie-Markt, wo auch Mentaltrainer drin sind, sportpsychologische Experten, kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, halt sehr, sehr viele Personen, die mit unterschiedlicher Ausbildung so in diesen Markt gehen und da ihre Dienstleistungen anbieten. Ich halte das für einen relativ seriösen Weg, über die Psychologie dahin zu kommen. In dem einen oder anderen Bereich macht es auch extrem Sinn, weil wir kommen schon immer mal wieder auch an in Grenzbereiche, wo es halt auch in klinische Bereiche reingeht, also Essstörungen, Angststörungen und so weiter. Da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Psychologen zu haben. Gleichzeitig gibt es viele Sportwissenschaftler, die auch in dem Bereich Sportpsychologie drin sind. Das heißt, die haben dann auch dieses sportpsychologische Curriculum gemacht. Die dürfen sich aber nicht Psychologe nennen, die heißen dann sportpsychologische Experten. Wird draußen in der Praxis niemand machen, sich auf die Homepage zu schreiben, ich bin sportpsychologischer Experte, weil da wird niemand klagen. So, von daher heißen die auch eigentlich alle Sportpsychologen. Mentaltrainer sind dann oft eher Leute, die nicht unbedingt aus der Sportpsychologie oder Sportwissenschaft kommen. Meistens kommen die aus oft ganz anderen Bereichen, auch aus der Wirtschaft, und haben da irgendwie lang Führungsaufgaben gehabt und haben gemerkt, sie können ganz gut mit Menschen und machen dann irgendein Mentaltrainer-Diplom. Da gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich Unterstützung in dem Bereich sucht, sollte man das einfach wissen, um auch zu überlegen, auf wen gehe ich zu. Das hängt dann sicher immer von der Person ab, die es macht. Da gibt es wahrscheinlich extrem gute Mentaltrainer, die einfach gute Fähigkeiten haben und gute Leistungen bringen. Und es gibt genauso gute Sportpsychologen und sportpsychologische Experten. Also es hängt dann sicherlich schon auch nochmal von der Qualifikation oder auch dem, wie die Person das macht oder wie die Passung dann zu dem Klienten ist, ab. Ich finde den Weg über die Psychologie aber schon einen sehr guten Weg für mich.
Okay.
Sehr fundiert.
Tom, bevor wir es dann vertiefen, weil du hattest da vom Markt gesprochen, weil das ist ja, der Markt wird ja immer größer, aber ich möchte noch ein bisschen so hinter die Person Dr. Tom Kosak blicken. Wie war denn dein Werdegang? Ab wann? Dann Schule, dann Studium. Ab wann war klar, dass du auch in die Praxis gehst? Man könnte natürlich auch ganz klar in die Forschung gehen.
Also mir war das klar, oder ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, so in der 12. Klasse. Wir mussten da eine Facharbeit schreiben und ich habe über Motivation von Kindern im Sport geschrieben. Ich bin selber Skilehrer, also in einer kleinen Skischule gewesen, habe also immer so Skiunterricht für Kinder gegeben, war mit denen draußen und deswegen hat mich das Thema interessiert, ja, wie motiviere ich denn eigentlich dann so das Thema, also das Hauptthema in der Arbeit war intrinsische Motivation. Und
was bedeutet? Vielleicht da wieder, was ist intrinsisch, extrinsisch? Vielleicht da kurz.
Intrinsisch bedeutet die Motivation aus mir selbst heraus. Ich bin der Sache wegen motiviert, weil ich einfach zum Beispiel Spaß an der Bewegung habe, Spaß an dem Sport habe. Extrinsische Motivation wäre, jemand eine Belohnung zu geben dafür, dass er es macht. Also im Skifahren war es dann so klassisch, hey, wenn ihr da noch runterfahrt, dann gibt es noch eine Handvoll Gummibärchen. So.
Das hat alles, was nötig war, damit du deine Kinder motivieren
kannst. Klar.
Das wäre heute nicht mehr
möglich. Eine Tüte Gummibärchen und du kannst die Welt verändern.
Okay, gut.
Okay, so, dann habe ich überlegt, so wie komme ich jetzt so in diesen Bereich weiter rein, was muss man da eigentlich machen, und die Idee war schon, okay, über die Psychologie, das ist wahrscheinlich ein guter Weg. Hat für mich, war das ein bisschen schwierig, weil das Abitur so mittel war dann zum Schluss, also 3,3 im Abschluss, womit du in Deutschland gar nichts holen kannst in der Psychologie. Ich glaube, da war der NC bei 1,1. Die Schule hat mich aber damals noch nicht so interessiert. Das kam dann irgendwie später, das Lernen.
Tom, du machst mich fertig. Schule ist wichtig für alle, die da draußen
sind. Schule ist total wichtig. Man schafft sich Möglichkeiten und muss nicht so rumeiern wie ich. Genau. Rumeiern bedeutet nach Österreich gehen, dann in dem Fall, komme ich gleich drauf.
Wäre es übrigens, wenn du eine Tüte Gummibärchen bekommen hättest, denkst du, du hättest eine bessere Note gehabt?
Auf gar keinen Fall.
Ah, okay. Na, nur so als Einwand. Gut. Also du bist komplett intrinsisch motiviert.
Geworden dann irgendwann, genau. Also so Schule war eben diese intrinsische Motivation noch nicht so da, weil dieses Wofür gefehlt hat. Wofür mache ich das Ganze, ja? Dann nach der Schule muss man sich dann jetzt mal ernsthaft den Themen stellen und da ist die schöne Schonzeit vorbei. Also musste ich mir überlegen, wie gehe ich das ganze Thema jetzt an. Für Psychologie hat es nicht gereicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, komm, machen wir es über die Sportwissenschaft. Habe die Sportaufnahmeprüfung damals in Bayern, so eine Zentralaufnahmeprüfung gemacht. Bewerbungsgespräch an der TU München gehabt für den Studiengang Sportökonomie und Management und habe dann tatsächlich irgendwie diesen Studienplatz zum Schluss bekommen und hätte dann angefangen an der TU Sportwissenschaften zu studieren. Damals, ewig her, 2005, bestand die Möglichkeit nach Innsbruck zu gehen oder nach Österreich zu gehen. Bin ich dann als NC-Flüchtling nach Österreich gegangen, was in Österreich so auf mittelfiel Liebe gestoßen ist. Das muss man schon sagen. Da gab es bittere Kämpfe irgendwie, weil es natürlich so war, jetzt kommen die Deutschen und nehmen uns die Studienplätze weg. Das habe ich dann genau 2 Jahre dort vor Ort gemacht in Innsbruck, was eine gute Zeit war. Aber es war dann immer so für mich diese Überlegung, ja, dann bist du Magister und wie wird das in Deutschland anerkannt? Und deswegen habe ich dann mich nochmal in Deutschland beworben nach dem Grundstudium auf das Hauptstudium, also das Diplomstudiengang Psychologie war das damals noch, und habe in Osnabrück unter anderem einen Studienplatz bekommen und bin dann nach Osnabrück gegangen. Auch da gab es keine Sportpsychologie oder so als Lehrstuhl, aber relativ früh kam ein Doktorand auf mich zu und hat gefragt, dass er brauchte Unterstützung zur Datenerhebung in so einem Sportprojekt, ob ich da interessiert wäre. Und das war dann so mein Einstieg. Das heißt, wir sind zu Fußball-Bundesligisten gegangen und haben da Daten erhoben, Cortisol-Daten. Also Cortisol ist ein Hormon, das aus dem Speichel gewonnen wird, ein Stresshormon. Und haben geschaut, wenn wir die unter Druck setzen, wie verändert sich dieser Cortisolwert und wie verändert sich dadurch dann auch die Leistungsfähigkeit. Und das war so das erste Mal, dass ich so mit dem Thema Forschung, Sport, Sportpsychologie in Kontakt gekommen bin und habe dann ganz normal mein Studium zu Ende gebracht. Da war dann die intrinsische Motivation so da, dass das auch halbwegs ordentlich ohne Gummibärchen, genau, ordentlich abgeschlossen wurde. Und dann wusste ich immer noch nicht, wie werde ich denn jetzt genau Sportpsychologe? Ich war so im sportlichen Bereich nicht so verwurzelt, im Bereich Leistungssport natürlich selber immer Sport gemacht, aber jetzt nicht einen ganz engen Kontakt zu irgendeinem Verband, wo ich schon seit Jahren oder einem Verein seit Jahren drin bin und die gesagt haben, okay, wir wollen dich jetzt als Sportpsychologen, und ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was macht man da jetzt? Und deswegen habe ich gesagt, ja, vielleicht sollte ich mich da nochmal ein bisschen weiter qualifizieren. Und da war dann die Idee, an den Lehrstuhl für Sportpsychologie zu gehen, um da einfach nochmal eine Qualifizierungsarbeit auf der einen Seite zu schreiben, also eine Doktorarbeit in dem Fall, und auf der anderen Seite einfach Leute kennenzulernen, die in dem Feld tätig sind. Und mein Betreuer der Diplomarbeit hat mich dann vermittelt an die TU München zum Jürgen Beckmann, an den Lehrstuhl für Sportpsychologie hier in München, also wieder zurück nach München gekommen, und dort konnte ich dann meine Doktorarbeit schreiben. Und so wie es dann auch war oder wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann auch, dass ich einfach dort Leute kennengelernt habe, die im Feld unterwegs waren und wo ich mich anhängen konnte und wo ich schauen konnte, wie machen denn die das, wie ist denn der Werdegang bei denen, und kam halt immer mehr mit dieser Szene Sportpsychologie in Kontakt. Und bin dann, habe dann eine Ausbildung zum Sportpsychologen gemacht, also dieses ASP-Curriculum, Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, das jetzt in Österreich von einem Österreicher, Chris Willis, durchgeführt wird und wo ich jetzt auch Ausbilder mittlerweile bin. Genau, habe das 2011 dann gemacht und bin so langsam immer mehr in die Sportpsychologie reingekommen. Habe da den Kai Engbert, den Thomas Rittaler und den Nils Bühring kennengelernt an der Uni, und die haben sich dann relativ schnell selbstständig gemacht mit Sportpsychologie München. Das ist die Firma von uns vier jetzt, und wir haben uns dann eben so von der Wissenschaft, also aus dem Lehrstuhl rausentwickelt, um diese Selbstständigkeit zu forcieren. Und ich glaube, das ist in Deutschland relativ selten, dass es so ein enges Netzwerk an Sportpsychologen gibt, die so zusammenarbeiten und eine Zeit lang nur im Sport unterwegs waren, mittlerweile dehnen wir das ganze Feld auch nochmal ein bisschen weiter aus, schauen ein bisschen über den Tellerrand hinaus, haben nochmal ein paar andere Themen. Genau, aber 90% meiner Zeit bin ich im Sport und überwiegend natürlich dann im Leistungssport unterwegs jetzt.
Okay, du hast ja vorher dann noch der Ausbildung, und du meintest ja, bevor wir über dich jetzt gesprochen haben, über deinen Werdegang, dass das jetzt ein großer Markt ist, und es wird auch immer populärer, deswegen drängen auch viele Leute auf diesen Markt, und jetzt ganz einfach gefragt, warum wird der Markt immer größer? Wo kann uns Sportpsychologie helfen? Und jetzt ist natürlich die ganz, ganz große Frage, wir werden das dann auch noch spezifizieren, aber wo ist jetzt dein Einsatz? Ich bin jetzt ein Junge und ich bin im Training gut, du hast es vorher selber angesprochen, diese Trainingsweltmeister im Wettkampf schwierig abzurufen. Das ist eine klassische Frage, die wir immer wieder bekommen, in Trainerausbildungen, aber auch jetzt als Zuschauer, Frage, wie gehen wir vor? Rezepte sind immer schwierig, weiß ich, aber du hast ja trotzdem immer eine rudimentäre Idee, wie man an sowas rangeht.
Ja, zuhören. Zuhören, wem? Was er sagt.
Wem höre ich zu?
Also genau, du sagst selber, so Kochrezepte sind halt schwierig. Klar, die Sportpsychologie hat Unmengen an Methoden, Ideen. Wie geht man da jetzt vor? Wichtig ist, glaube ich, erstmal auch reinzuhören, was sind jetzt die Stressoren. Meistens sind es ja dann so Bewertungsdruck, jetzt muss ich abrufen auf den Punkt. Was denken die Zuschauer, wenn ich den das Tor nicht mache oder wenn ich die Aktion nicht erfolgreich mache, wenn ich die Abwehr nicht mache? Was sagen die anderen Teamkameraden und so weiter und so fort? Das heißt, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf dem Spiel geschehen. Man sagt, die Leute sagen dann immer, einfach Eishockey spielen, ja, wenn es so einfach wäre, das ist auch immer ja ein bisschen respektlos sich selbst gegenüber, einfach Eishockey spielen. So, es ist dann oft nicht einfach, weil der Kopf plötzlich anfängt, drüber nachzudenken, was er machen soll oder was gemacht werden soll. Das heißt, die Leute fangen an, ihre Sportart zu denken und nicht mehr einfach zu spielen. Und da den Kopf auszuschalten, ist halt oftmals nicht so einfach. Und da müssen wir dann Wege finden. Prinzipiell, womit viel gearbeitet wird und was man, glaube ich, auch im Eishockey ganz stark beobachten kann, gibt es schöne Videos auf YouTube, dieses ganze Thema Routinen und Rituale. Also ich glaube, Rituale sind im Eishockey ein Riesenthema. Wie tape ich meinen Schläger? Welchen Schlittschuh ziehe ich zuerst an und so weiter und so fort? Wer darf mir an die Protektoren fassen? Oder ja, so, wo ist mein Schutzraum da in der Kabine? Also da spielen sich, glaube ich, Dramen ab. Aber dieses ganze Routinen, also die Abläufe, die ich vor dem Wettkampf mache, die immer so sind, damit ich so ein Stück ein Vertrauen in das Ganze bekomme, dass ich in so einen Modus komme, kenne ich, kann ich, dass ich so einen Wettkampfzustand aufbaue, indem ich heiß bin, indem ich aggressiv bin, indem ich locker bin, was auch immer der Sportler dann braucht. Und ganz viel versuche ich, diesen Zustand mit den Sportlern zu definieren. Was brauchst du eigentlich? Wie willst du dich fühlen? Oder ja, was ist dein Zustand dort vor Ort? Das können sehr praktische Sachen sein. Ja, ich will mich stark fühlen, schnell fühlen, körperlich da, mental da, vom Kopf her eher ruhig. Ich darf körperlich vielleicht eine Nervosität haben. Das versuchen wir zu definieren und dann nochmal drüber zu sprechen. Ja, und was ist jetzt dein Weg da? Und da geht es genau um diese Routine und zu überlegen, welche Handlungsabläufe machst du eigentlich. Und auch das sind sehr pragmatische Dinge. Ja, das kann vom Frühstücken losgehen, dass ich vielleicht auch, wenn ich unterwegs bin und ich weiß, mir tut es gut, Müsli zu essen und ich bin aber schon wieder in dem Hotel und weiß nicht, ob es da das gibt, was ich brauche, dann muss ich mir das halt irgendwie eventuell mitbringen, weil ich weiß, das tut mir gut und das baut auch so ein bisschen diesen Zustand auf. Das kann das Einspielen sein, dass man nochmal ein paar Schüsse aufs Tor abgibt, dass man nochmal ein paar schnelle Aktionen macht, wie auch immer. All das, was mich dann reinbringt, um gut vorbereitet zu sein. Und das können auch Rituale sein, ja, also immer den linken Schlittschuh zuerst anzuziehen. Genau. Und
wobei du ja immer darauf hinweist, dass wenn Rituale dann in Anführungszeichen krampfhaft werden, dann ist es eher suboptimal.
Genau, die Rituale dürfen keine Wenn-Dann-Beziehungen werden. Also nur wenn ich den linken Schlittschuh zuerst anziehe, kann ich gut Eishockey spielen. Sondern es muss dazu führen, dass ich so eine gewisse Lockerheit damit entwickle, dass ich in den Zustand reinkomme. Ich habe jetzt von einem Rocksänger irgendwie gelesen, dass der immer ein abgestürztes Flugzeugteil mit ins Flugzeug nimmt, weil er halt sagt, ein Flugzeug Teil stürzt selten zweimal ab, macht das Sinn? So, deswegen nimmt er das mit rein. Wenn er jetzt nur fliegen kann, wenn er das abgestürzte Flugzeugteil in der Tasche hat, dann hat er ein Problem. Wenn er es nicht unbedingt dabei haben muss, sondern wenn er einfach nur drüber nachdenken kann, was bin ich eigentlich für ein Psycho, dass ich immer das brauche und das ihm so eine Lockerheit verschafft und so ein, ja, ich weiß, ich habe ein bisschen Flugangst, aber hey, easy und rein in den Flieger. Dann ist es kein Problem. So, also es muss dazu führen, dass wir so eine gewisse, dass wir diesen Zustand aufbauen. Und es darf eben nicht dazu führen, dass wir in dieses Wenn-Dann-Schema reinkommen.
Ich möchte jetzt nur vertiefend ein bisschen darauf eingehen, auf das Thema Sportpsychologie bei der Mannschaft, beim Athleten. Ist ja nicht immer gegeben. Auch im absoluten Spitzenbereich ist es nicht immer so, dass ein Sportpsychologe täglich vor Ort ist. Das ist ja die Wahrheit. Das ist ja nicht klar. Immer da, ja. Und jetzt ist die Frage, weil die kommt auch immer wieder, ist der Trainer eigentlich ein Sportpsychologe? Wie schaut das aus? Kann der Trainer Sportpsychologe sein? Kann das Elternteil ein Sportpsychologe sein? Kann der Mannschaftskamerad oder die Kameradin, kann das ein Sportpsychologe sein, deiner Meinung nach?
Absolut. Ich glaube, diesen sportpsychologischen Teil, also die Psyche, die kann man ja nicht weglassen. Ja, in jeder Interaktion spielen psychische Prozesse ja immer eine Rolle. Wenn wir miteinander reden, spielen ja auch gewisse psychologische Aspekte eine Rolle. Ja.
Ich denke immer an Gummibärchen jetzt zum Beispiel.
Ja, genau. wie wir miteinander reden und so weiter. Und da leisten, nehme ich mal die Trainer, natürlich einen Riesenjob. Ja, wie der Trainer mit seinen Sportlern spricht, hat doch maßgeblich damit zu tun, wie die Jungs sich verhalten oder auch Mädels. Ja, also wenn die ganze Zeit rund gemacht werden, werden die nicht so Bock haben, sich für den Trainer aufzureißen, wie wenn da ein gutes Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis ist. Das kann schon auch, das muss jetzt nicht Best Buddy sein, aber es sollte einfach respektvoll zum Beispiel sein. Und all dieses Wissen sollten Trainer auf jeden Fall haben und auch reflektieren einfach. Jeder Trainer ist anders und du kannst auch ein richtig guter Trainer sein als richtig harter Typ, wenn du deinen Spielern mit auf Augenhöhe begegnest. Also das heißt, ganz viel Psychologie passiert natürlich in der Interaktion zwischen Menschen. Fertig. Gleichzeitig kann der Trainer natürlich auch ganz gezielt sportpsychologische Methoden einsetzen. Ja, also das geht los bei Teamgeschichten. Also welche Teamrituale haben wir? Was machen wir in der Kabine? Wie gestalten wir die ganze Situation da? Gibt es irgendwelche bestimmten Sachen beim Abendessen, dass wir da alle in Jeans hingehen und eben nicht in der Trainingshose? All solche Sachen können ja eine Rolle spielen, wo es heißt, okay, das führt zu einem Teamgeist oder das soll den Teamgeist stärken. Also diesen ganzen Bereich, ich glaube, der ist ganz stark in der Hand des Trainers. Natürlich auch in der Hand der Mitspieler, wie geht man da selber miteinander um, aber ganz stark sind es natürlich die Trainer und natürlich die Eltern. Also wir werden als Sportpsychologen gar nicht so viel Zeit mit den Spielern haben, wie der Trainer kaputt machen könnte, damit wir das wieder richten können.
Aber dann habe ich jetzt zwei Fragen, weil dann bin ich jetzt der Anwalt des Teufels. Das ist die Frage, die wir immer wieder hören, aber jeder Ausbildung, das weißt du, Tom. Für was brauchen Sportpsychologen, wenn ich das als Trainer auch gut kann? Oder was kann der Sportpsychologe besser, als der Trainer das ja kann? Und die zweite Frage ist ja dann auch, um wie viel wichtiger wäre es auch, was wir jetzt auch machen in der Ausbildung, eigentlich die Trainer und die Eltern sportpsychologisch zu schulen, als jetzt immer nur auf den Athleten gezielt abzuzielen, ja?
Ja, also zur ersten Frage vielleicht nochmal. Ich bin eigentlich auch Fan davon, dass der Sportpsychologe nicht bei jeder Einheit und bei jedem Event die ganze Zeit mit dabei ist, weil umso mehr ich drin bin und dran bin, umso mehr wachse ich natürlich auch in die Trainerteams mit rein. Das ist logisch. Also und dann baut man auch persönliche Kontakte zu den Trainern auf, zu den Spielern auf. Das heißt, das führt einerseits dazu, dass vielleicht eine größere Offenheit sowohl von Trainern als auch von Spielern da ist. Andererseits aber auch dazu, dass du auch anfängst, persönliche Beziehungen zu dem einen oder anderen aufzubauen. Und davon lebt der Sport ja ganz stark und diese ganze Interaktion Trainer-Spieler. Und ich glaube, der Sportpsychologe hat auf jeden Fall den Vorteil, oder das sollte auch meiner Meinung nach seine Rolle sein, ein bisschen distanzierter zu dem Ganzen zu sein, ein bisschen neutraler zu sein und eben nicht so verstrickt in diese ganzen Beziehungen. Von daher bin ich großer Fan, dass der Sportpsychologe immer wieder dazukommt, auch regelmäßig dazukommt, weil sonst haben die Spieler überhaupt keine Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und in Kontakt zu gehen. Also dass es da auch Rahmenbedingungen gibt, wo der Sportpsychologe einfach mal da ist und präsent ist. Und ganz viel geht es tatsächlich auch darum, dass du einfach mit den Leuten vor Ort bist. Also ich, wenn ich jetzt mit den Skifahrern zum Beispiel unterwegs bin, dann stehe ich auch mit denen morgens auf, an Berg hoch und stehe dann halt darum und schaue denen beim Skifahren zu. Also da fühlt man sich zum Teil auch relativ überflüssig, weil die Hauptarbeit ist dann nachmittags im Hotel. und nicht auf dem Berg oder in der Eishalle. Aber da finden die wichtigen Gespräche statt, wo du mit den Leuten mal in Kontakt kommst, wo du mal ein privates Wort austauscht, wo du auch mal beobachten kannst, wie verhält sich der ein oder andere. Deswegen immer mal wieder auch auf einen Wettkampf mitzugehen. Genau. Also von daher, ich glaube, der eine wichtige Punkt ist, dass der Sportpsychologe ein Stück neutraler ist und nicht ganz so tief drin. Und dann hoffe ich, dass wir doch die ein oder andere Möglichkeit mehr haben, die der Trainer eventuell nicht hat, sowohl methodisch als auch, ja, so wie spricht man mit jemandem, an Themen ranzukommen. Deswegen denke ich auch, dass es ein ganz sinnvoller Weg ist über die Psychologie, weil man halt einfach das Basiswissen hat über psychologische Prozesse und so tief wird das nie ein Trainer aufbauen. Gerade was du gesagt hast, in der Trainerausbildung vermitteln wir den Trainern natürlich sportpsychologische Methoden, die sie dann auch anwenden können, Rituale, Routinen. Und da glaube ich auch nicht, dass das unbedingt ein Psychologe machen muss. Aber wenn es dann ein Stück tiefer geht, zu erkennen und die neutral zu behandeln und nicht irgendwie mit Vorurteilen, die der Trainer immer haben muss, weil der ja so nah dran ist. Wie sehe ich wen? Und wir stecken als Menschenleute immer ein Stück in Schubladen. Mit dieser Unvoreingenommenheit den Leuten zu begegnen und objektiv oder möglichst objektiv im Sinne des Sportlers an einer Lösung zu arbeiten. Und da hilft es mir einfach, eine gewisse Neutralität zu haben und immer mal wieder reinzukommen. Und deswegen denke ich persönlich, ist es auch nicht unbedingt gut, wenn ich die ganze Zeit mit der Mannschaft unterwegs bin.
Sind Sportpsychologen und Psychologinnen empathische Menschen? Müssen sie empathisch sein? Ist das ein wichtiger Punkt? Das ist eine Grundvoraussetzung, um ein guter Sportpsychologe zu sein?
Ich glaube schon, dass Empathiefähigkeit hilft. Und dann ist es wie bei allen Menschen, der eine ist ein bisschen stärker empathiefähig, der andere ein bisschen weniger. Wenn ich so auch an die Kollegen denke, da gibt es auch Kollegen, die ein bisschen rationaler unterwegs sind, die vielleicht den Vorteil haben, dann klarere Strukturen und klarere Pläne zu haben und nicht nur dieses psychologische, ich höre dir zu und dann flauen wir da zusammen hin. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen...
Da flauen wir zusammen hin?
Wow. Ich übertreibe jetzt halt. Aber klar gibt es so ein bisschen den weicheren Typ, wo du dich total wohlfühlst und wo du eine ganz tolle persönliche Beziehung hast. Das ist vielleicht für den einen Sportler total wichtig. Und der andere Sportler oder Mensch, ja, das ist jetzt unabhängig vom Sport, braucht mehr so dieses, was mache ich, wenn ich in die Situation komme und brauche einen klaren Handlungsplan. Und dann weiß ich nicht, wie empathisch der Sportpsychologe sein muss. Aber ich glaube, prinzipiell ist für unseren Job Empathiefähigkeit schon eine gute Voraussetzung, die man mitbringen sollte.
Immer wieder eine Frage, die immer auftaucht, wie motiviert man sich am besten? Ja, fürs tägliche Trainingsspiel etc. Und da habe ich ganz eine klare Frage an dich. Was ist denn wichtiger? Emotional zu sein? Oder einfach mal Disziplin. Auch wenn es mal regnet, wenn es mal hart ist, wenn es mal nicht so schön ist, wenn die Emotionen nicht passen, wenn ich keine laute Musik habe oder kein motivierendes Video, dann einfach mal sagen, ich muss jetzt einfach mal da sein, ist so, show up.
Genau, also prinzipiell unterscheidet die Psychologie da zwischen Motivation und Wille. Ja, Motivation, wir haben jetzt über die Gummibärli schon gesprochen, gell? Also intrinsische Motivation, das ist die Grundvoraussetzung eines jeden Sportlers. Ja, ich spreche dann gerne auch von Visionen. Also der Sportler muss die Vision haben, wenn er jetzt im Leistungsbereich unterwegs ist, ich will ganz nach oben. Und egal mit wem ich spreche, ist es immer Weltcups, Weltmeisterschaften, Olympia, das von den Sportlern, mit denen ich arbeite. Ich rede jetzt nicht vom Breitensportler, sondern wirklich so vom ambitionierten Sportler, Leistungssport. Gerade im Jugendbereich jetzt auch natürlich. Diese Vision, ich will richtig mit dem Sport was erreichen, die muss bei jedem da sein. Und da steckt auch die Emotion drin, die Motivation, ja. Das ist der intrinsische Anteil, der antreibend ist. So einfach ist halt die Welt nicht, dass wir immer jeden Tag voll Bock haben, das Training zu machen, früh aufzustehen, die Einheit noch zu machen und so weiter. Und da gebe ich dir komplett recht. Ich nenne es jetzt Willenskraft. Also ich muss halt diese Fähigkeit haben, mich immer wieder zu pushen und anzutreiben. Da hilft es mir sicherlich, wenn ich weiß, wofür mache ich das, nämlich meine Vision. Ja. Trotzdem macht mir die einzelne Einheit dann nicht unbedingt Spaß. Ja. Oder wenn ich eine Niederlage habe, da wieder damit umzugehen und oder einen Anschiss vom Trainer bekommen habe oder die Leistungen nicht so laufen oder ich mich verletzt habe. Es gibt, glaube ich, 1000 Gründe, wo es schwierig ist, weiterzumachen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit freudestrahlend auf meine Vision hinlauf, sondern im Alltag ist das harte Arbeit. Und da muss ich mich schon immer mal auch wieder überwinden und pushen und das muss nicht Spaß machen. Ich glaube aber, ich muss wissen, wofür ich das Ganze mache. Und wenn das verloren geht, dann hat der Sportler schon ein Problem. Und ich habe auch solche Gespräche mit Sportlern schon geführt, Leistungssportler, die ja diesen Drive nicht mehr hatten. Und was man denen ganz klar auch angemerkt hat, ja, dass die Energie nicht mehr so da ist. Und ich finde es dann nur fair, das auch offen zu besprechen. Ja, willst du es denn überhaupt noch? Und manchmal wissen die es ja selber nicht, ob sie es noch wollen. So, die haben sich dann schon über Jahre damit assoziiert, dass sie in dem Sport ja erfolgreich sein wollen. Und dann sind sie 15, 16 und dann merken sie, ja, es reicht vielleicht nicht so oder es macht jetzt nicht mehr so viel Spaß, andere Themen kommen dazu, Schule wird vielleicht mehr. Und dann stellt sich schon nochmal die Frage, wo geht denn die Reise jetzt hin? Und dann ist es ja auch fair zu sagen, okay, ich muss nicht unbedingt Leistungssportler werden und dann muss ich vielleicht auch mal aufhören. Und ich glaube, auch da ist es gut, einen Sportpsychologen, eine neutrale Person zu haben, die sowas mal mit einem Sportler offen diskutiert. Ich werde nie einen Sportler vom Sport wegcoachen. Das kann ich gar nicht. Ja, so. Aber das mal offen auszusprechen, weil alle Trainer versuchen eigentlich, dich da zu halten, dich zu pushen, dass du weitermachst und komm, geht weiter und wir machen es jetzt mal so und so. Aber dass derjenige mal aussprechen darf, puh, ich weiß gar nicht, wo die Reise gerade hingeht. Und das wird er seinem Trainer gegenüber sicherlich nicht sagen. Da wäre er schön blöd. Ja? Da mal eine neutrale Person zu haben, die auch unter Schweigepflicht steht und nicht die sofort zum Trainer rennt und sagt, der Sportler, ich glaube, den brauchst du nicht mehr, weil der ist nicht mehr so gepusht, so motiviert, sondern dass das einfach mal einen Raum hat, wo derjenige es aussprechen kann. Allein das kann dem Sportler ja schon Druck nehmen und er kann viel freier da reingehen und kann neutraler überlegen, gemeinsam mit dem Sportpsychologen zusammen, wie könnte denn jetzt ein Konzept für denjenigen aussehen, dass er weitermacht oder was wären auch Alternativen, weil allein darüber mal nachzudenken, kann schon helfen zu sagen, nö, ich will eigentlich beim Sport bleiben oder dann auch auszusteigen, weil es bringt keinem was, dem Trainer nicht, die Leute immer wieder zu versuchen zu motivieren mit Gummibärli, dass sie dabei bleiben, noch dem Sportler, der eben die ganze Zeit das Gefühl hat, ich genüge nicht in dem System und dann immer unmotivierter wird.
Da möchte ich noch drauf eingehen, wenn du sagst, ich genüge nicht, da spielen ja vielleicht da das Thema Angst mit rein, über das möchte ich später noch sprechen, aber dieses große Thema Eltern, inwieweit spielen da die Eltern eine Rolle? Auch wieder, Pauschalangaben gibt es nicht, aber wie viel können Eltern pushen? Wie viel sollen sie pushen? In welche Art und Weise? Was hast denn du aus deiner Erfahrung? Wie lernst du das kennen draußen?
Ja, es ist schwierig, wenn ich mit Kindern arbeite. Ich arbeite auch zum Teil mit jungen Kindern, muss man auch sagen. Muss man auch kritisch hinterfragen, ob das Sinn macht. Ja, also ich habe zum Teil 11-jährige Tennisspieler bei mir zum Beispiel. Und gerade im Tennis ist halt extrem, dass man immer wieder von allen Eltern hört, boah, es ist Wahnsinn, was da am Tennisplatz bei den Kleinen schon abgeht, wie die anderen Eltern, es sind immer die anderen Eltern, ihre Kinder pushen. Das hört man aus dem Fußball, das hört man auch aus dem Eishockey, was da abgeht auf den Rängen, wie da Eltern sich verhalten, zum Teil aggressiv.
Immer die anderen, genau.
Immer die anderen, klar. Ja, ich mache das ja nicht. Wobei ich auch Eltern habe, die schon auch dann in den Gesprächen sagen, ja, so unbewusst bin ich dann natürlich emotional dabei und reagiere da. Und die Kinder dann auch ganz klar sagen, ja, wenn der Papa die Hände überm Kopf zusammenschlägt, das sehe ich auf dem Tennisplatz, auf dem Eis, wie auch immer. Ja. Und darauf reagiere ich. Das heißt, mit den ganz Kleinen ist es auch immer so, dass ich mit den Eltern arbeite. Das heißt, wir sitzen dann immer zu dritt, vielleicht mal zu viert, wenn beide Elternteile mitkommen, bei mir in der Praxis und dann unterhalten wir uns über die Themen, sodass die Eltern, dass das auch immer ein Elterncoaching ist, dass wir auch da immer wieder schauen, wie könnt ihr das Kind unterstützen? Jedes dritte Gespräch ist dann auch nur mit den Eltern. Ja? Also ich versuche dem Kind dann schon so ein paar Hilfsmittel an die Hand zu geben, aber ich schaue schon ganz stark drauf, die Eltern, die sind die Erzieher, ja, und die geben denen die wichtigen Fähigkeiten fürs Leben mit. Und da sind, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, eigentlich zwei wichtige Fähigkeiten, die man lernen muss. Das ist einmal die Selbstmotivierung, dass, wenn es schwierig wird, ich mich wieder antreiben kann. Und da ist es sicherlich auch mal so, dass Eltern auch mal sagen, nee, komm, wir machen da jetzt weiter. Also das Kind nicht dahin zu zwingen, ja, aber Kinder sind halt schon auch mal sehr schnell irgendwie bei was anderem und da so eine Kontinuität reinzubringen. Immer mit dem im Auge halten, wenn das jetzt 2, 3, 4 Mal hintereinander nichts, das Kind keine Lust mehr hat, dann sollte man schon das Ganze hinterfragen. Aber natürlich muss ich müssen Eltern ihren Kindern auch dieses sich selbst motivieren beibringen. Ich weiß nicht, ob das schon mit 11 sein muss, aber das kommt dann so ab 11 spätestens, die Sachen durchzustehen. Also Selbstmotivierung ist das eine und Selbstberuhigung ist das andere. Das heißt, immer wenn es stressig wird, wenn ich Angst habe, wie finde ich gute Strategien für mich, um ruhig zu werden? Und also Überbegriff für die beiden Bereiche Selbstmotivierung, Selbstberuhigung ist Selbststeuerung. Das Kind muss lernen, so sich selbst steuern zu lernen. Das geht natürlich im Säuglingsalter los. Mama beruhigt über Breastfeeding das Kind, wenn es schreit. So, und da lernt das Kind, fängt das Kind an, Selbstberuhigungsfähigkeit zu lernen. Und dann geht es auch darum, dass es mal was erreicht, was schwierig ist. Auch das geht im kleinen Alter schon los. Und das wird natürlich immer kognitiver, je älter das Kind wird. Und umso älter die Kinder dann werden, umso mehr erarbeite ich dann auch gemeinsam mit denen tatsächliche Strategien. Also wenn die dann 14, 15 werden, dann gehen die Eltern auch mal raus. Ja, dann finde ich es immer noch wichtig, dass wir zusammen erstmal sitzen, dass die Eltern mir erzählen, wie sehen sie das, dass das Kind erzählt oder der Jugendliche in dem Fall, wie sieht er das. Und dann schicken mir die Eltern eigentlich zum Kaffee trinken und ich unterhalte mich mit dem Sportler über seine Themen, gebe ihm Ideen mit, was kann er gut, was braucht er. Oft genau in diesen beiden Bereichen grob. Und da stecken halt viele Methoden oder Ideen dahinter dann wieder. Und dann, um die Schweigepflicht an der Stelle auch zu bewahren, erzählen die Sportler im Anschluss an das Gespräch nach einer Stunde dann ihren Eltern nochmal, was wir besprochen haben. So kann ich garantieren, dass die Eltern auch mit im Boot sind und sich da nicht außen vor fühlen. Aber ich kann auch den Schutzraum für den Sportler bewahren, dass der mir mal was erzählt, was vielleicht auch, wo die Eltern mal nerven. Ja, genau. Und spätestens ab 16, 17 kommen die Eltern dann irgendwann mal ganz weg und ich unterhalte mich nur noch mit den Sportlern, wie mit Erwachsenen dann halt auch.
Wenn wir jetzt schon in diesem Altersspann sind und das wird ja auch groß diskutiert momentan und immer wieder, stellst du einen Generationswechsel fest, also ein anderes Bewusstsein bei jungen Spielern als vielleicht vor Spielern vor 20 Jahren und sind die Trainer, sind wir gut genug gewappnet für diesen Einstellungswechsel der nächsten Generation?
Mhm. So, Karl, ich bin 36 Jahre alt. Die letzten
Schaut
20.
Schaut älter aus.
Danke.
Muss man sagen.
Oh Gott.
Das ist die Wahrheit.
Ja.
Tom, das ist ja ein ehrlicher Podcast hier, weißt du? Ich könnte natürlich sagen, ja, wow.
Schau mal die ersten drei Google-Ergebnisse an, wenn du Tom Kossack googelst, dann glaube ich, ist klar, wie alt ich aus. Generationenwechsel, da war ich 16 vor 20 Jahren, zu merken, wie die Leute da drauf sind. Das heißt, ich war selber in dem Alter. Ich glaube, ich habe das bei euch im Podcast, ich weiß nicht, ob der Toni das erzählt hat, der gesagt hat, dass sich der immer wieder drüber geschimpft wird, dass die Kinder so weicher werden oder man alles so sanft ist und so. Und früher war wie immer alles besser und alle waren härter und ja, es war alles noch tougher. Und heute sind es so weiche Typen und Mädels und die können nichts mehr und wollen nichts mehr. Und ich fand die Aussage eigentlich ganz cool, zu sagen, ja, vielleicht müssen wir uns da auch als Trainer und als Gesellschaft anpassen und mal überlegen, ja, was brauchen denn die Kinder, Jugendlichen heute, jungen Erwachsenen, ja, was ist deren Realität? Und da eine gute Mischung zu finden aus was bin ich und was will ich vorgeben? So, und wo muss ich auf die Leute eingehen, weil sich die Realität der Leute schon verändert hat. Und natürlich verändert sich die Welt. Ich meine, das ist jetzt kommen wir dann ins Philosophieren rein, aber es ist ja absolut entgrenzt, die Welt. Ja, also wir können alles erreichen oder es wird uns vorgespielt, alles erreichen zu können.
Genau, vorgespielt.
Vorgespielt, ja. Wir können überall hinfliegen. Wir können jeden zu jeder Zeit anrufen. Es ist so gefühlt, wir können uns alles aussuchen, welche Religion wir haben, ob wir eine Religion haben, welches Geschlecht wir haben und so weiter, welchen Beruf wir ergreifen wollen. Das heißt, das ist viel Möglichkeiten, aber damit auch viel Verantwortung für den Einzelnen und Entscheidungsdruck. Ja, ich muss mich selber erfinden, ich muss mich selber schreiben, wer ich bin und wie ich mich auch darstellen will, auch in sozialen Medien.
Also ein eigenes Narrativ erfinden, mehr oder weniger. Okay.
Genau. Ja. Und das macht's sicherlich auch schwieriger. Und ich glaube, auch durch die ganzen Medien, die wir haben, verändert sich die Welt so rasant. Und jetzt bin ich erst 36, aber ganz ehrlich, ich kapiere das Social-Media-Zeug zum Teil selber nicht. Da müsste ich auch besser werden, auch um mich selber besser zu vermarkten und so weiter. Aber ich kann es oft nicht mitgehen und ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja, nochmal 10 Jahre vor uns. die Leute verstehen das schon mit dem, allein mit dem Handy und ständig erreichbar sein nicht, warum das so sein muss und ob das so sein muss. Und da treffen wirklich, dadurch, dass sich dieser technische Wandel so, oder dass es so einen starken technischen Wandel gibt, treffen sich natürlich viel krasser Generationen, weil die aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Das war vielleicht vor 100, 150 Jahren und 200 Jahren noch anders. Da war alles noch ein bisschen langsamer und die Entwicklung noch langsamer und die kamen noch aus den gleichen Welten.
Da will ich jetzt nichts hinzufügen, weil es ist, du hast ja vollkommen recht, da kommen wir ins Philosophieren rein, ja. Ich bin der Meinung kurz, dass wir als Trainer uns diesen Themen stellen müssen, immer und immer wieder, und ständig hinterfragen müssen und auch die Methoden, die vielleicht vor 20 Jahren gut funktioniert haben, jetzt einfach vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, und dass das ein Prozess ist, der gut und wichtig ist und vor dem wir nicht Angst haben dürfen.
Genau, und ich glaube, eine gute Mischung aus, ich muss authentisch sein als Trainer, darf mich jetzt nicht verbiegen und plötzlich auch den Insta-Kram machen, und ich muss aber auch interessiert sein an meiner Zielgruppe. Was ist denn deren Realität und wie ticken denn die? Und da eine, glaube ich, gute Mischung aus, ich bin authentisch mit dem, wie ich bin, und wenn ich ein 50-jähriger, 60-jähriger Trainer bin, dann komme ich halt nochmal aus einer anderen Welt und muss nicht alles unbedingt verstehen, aber ich muss offen vielleicht dafür sein und interessiert daran und nicht sagen, okay, wir machen es aber, wie es vor 60 Jahren war.
Die Realitäten auch erkennen, ja? Ja, dass es einfach nicht mehr so ist. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema und ich glaube auch deins, weil das ist ja dein Modell, und zwar ist das das Scheiße-Fluss-Modell, und das hört sich ja immer ganz martialisch an, aber das ist so dein Baby, und jetzt hast du die Gelegenheit, das Scheiße-Fluss-Modell hier darzustellen und warum das wichtig ist für uns alle.
Okay, das Scheiße-Fluss-Modell ist eine Anregung von meinem Ausbilder aus der systemischen Therapie, die ich gemacht habe. Ich habe es ein bisschen erweitert um den Leistungsbezug für mich. Und im Endeffekt stecken da eigentlich nur genau die zwei Sachen drin, über die wir schon gesprochen haben, Selbstmotivierung und Selbstberuhigung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen Weg, der zu unserer Vision hochführt. Und auf dem befinden wir uns. Und wir geben Vollgas in Richtung unserer Vision. Da nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Vision und Ziel. Vision ist das, was emotional aufgeladen ist und was ich als Traum erreichen möchte. Irgendwann mal bei Olympia stehen, irgendwann mal in der DL spielen, wie auch immer. Und das Ziel ist, an dem ich gerade konkret arbeite. Und das macht nicht unbedingt immer Spaß. Ja, und da muss ich dann auch mal durchbeißen und da muss ich dann auch mal schauen, okay, um da irgendwann mal hochzukommen, welche Zwischenziele sind denn oder notwendig oder welche, wie sollte denn dann der Weg ausschauen und was bedeutet es runtergebrochen auf heute? Ja, wie viele Trainingseinheiten machen wann Sinn? Wie sollte ich mich ernähren? Wann sollte ich Psychologie mit einbauen und so weiter und so fort? Und das macht nicht immer Spaß. So, und da brauche ich Selbstmotivierung, ja, also Willenskraft im Endeffekt, um da wirklich durchzuziehen. So, und jetzt stellen wir uns so einen Musterprofi vor, das heißt, der arbeitet die ganze Zeit voll an seiner Vision, macht es mit Leidenschaft, kann sich auch super gut pushen, geht immer morgens noch in den Kraftraum, rollt sich, dehnt sich, macht alles tipptopp, Schule nebenbei noch, wenn es ein Junge ist und so weiter und so fort. Aber so ist das Leben halt nicht, sondern das Leben, die Realität ist, dass wir mit Rückschlägen umgehen müssen, dass wir mal keinen Bock haben, dass wir mit bestimmten Leuten nicht so gut können und so weiter und so fort. Und dann kommen wir ins Grübeln und vielleicht läuft es auch mal eine Zeit lang nicht. Wir haben Angst im Spiel, keine Ahnung, was auch immer. Und diesen Zustand, Grübeln, emotionale Zustände, vielleicht auch Verhaltensweisen, dass ich nicht mehr die Leistung abrufen kann oder plötzlich andere Verhaltensweisen mache, weil ich irgendwie in diesem negativen Zustand bin. Diesen Zustand bezeichne ich als den Zustand im Fluss. Und im Fluss klingt jetzt erstmal schön, aber das ist halt der Scheißefluss. Und der Scheißefluss ist der Scheißefluss, weil wir ein Klärwerk haben und dieses Klärwerk ist defekt und der ganze Mist läuft da rein. Und das, glaube ich, kann man sich immer ganz gut vorstellen, deswegen nutze ich auch den Begriff und fand den für mich plakativ, und mit jedem, den ich mit dem ich das Modell bespreche, der kann das halt, es bleibt halt hängen, deswegen nutze ich das. Man könnte jetzt auch Schlammfluss oder Ölfluss oder, es bleibt halt nicht hängen. Scheißefluss bleibt bei den Leuten hängen und meistens ist es dann das Einzige, was in der Trainerausbildung hängen bleibt.
Gell, Karl? Hey, besser als nichts.
So,
das war jetzt passiv-aggressiv, Tom. Das ist auch nicht okay.
Sender-Empfänger-Ding.
Ja, Sender-Empfänger-Ding.
So, und wir müssen, das heißt, wir treiben dann emotional, gedanklich in diesem Fluss, und es geht nicht um nicht in den Fluss zu kommen, sondern es geht darum, aus dem Fluss wieder auszusteigen. Und dafür brauchen wir den zweiten Teil, die Selbstberuhigung. Also der Weg steht ganz stark für mich für Selbstmotivierung, der Fluss für Selbstberuhigung. Und ich muss Methoden für mich haben, immer wieder rauszukommen und den Fokus immer wieder zu finden. Genau, diesen Fokus aufzubauen wäre für mich so dieses Routinen, was wir vorhin schon besprochen haben. Umgang mit Misserfolg wäre dann eher so dieses Selbstberuhigung. Wie komme ich da nach einer Niederlage, nach einem Fehler, den ich gemacht habe, der entscheidend war, wieder raus? Das wäre so der andere Teil. Es gibt noch eine dritte Position in dem Modell, das ist der kleine Buddhist in uns, den wir alle haben sollten, und der hat die Grundhaltung, Scheiße kommt, Scheiße geht. So, das heißt, der sieht den ganzen Mist, der da so rumtreibt, der lässt sich emotional und so aber nicht so reinbringen, ja. Also da bringe ich, ich glaube, gut verständlich ist es im Bereich Autofahren. Wie oft man sich aufregt beim Autofahren, weil irgendeiner zu schnell, zu langsam hupt, was auch immer. Schon bin ich in meinem Fluss, reg mich tierisch drüber auf, bin genervt, fang vielleicht selber an zu drängeln oder so, lass mich verhaltensmäßig dann da auch rüberziehen. Anstatt bei mir zu bleiben und meinen Weg weiterzugehen, fokussiert aufs Ziel zu bleiben, das ich erreichen will. Ich will heile von zu Hause in die Eishalle kommen, ja, und da nicht im Stress schon wieder ankommen. Und dafür brauche ich so diesen inneren Buddhisten in mir, der halt so ein bisschen so eine Grundhaltung hat von, ja, Scheiße kommt, Scheiße geht. Übersetzt in die Psychologie ist das der Ansatz der Achtsamkeit und Akzeptanz. Ich muss Dinge akzeptieren lernen. Alles, was ich weiß, du bist großer Fan von in den Fluss steigen, da hochschwimmen, das Leck stopfen. Und das ist mittlerweile in mein Modell auch quasi mit eingeflossen, weil ich das immer wieder auch mit Leuten diskutiere. Ja, ich glaube, alles, was ich verändern kann, sollte ich verändern. Aber Dinge, die ich nicht verändern kann, die muss ich halt akzeptieren lernen, und daran sollte ich mich nicht aufreiben. So, dann kann man immer noch diskutieren, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar. Ja, also wir können schon schauen, die Dinge, die wir immer so hinnehmen, und das ist ja auch so eins deiner Grundsätze, die Dinge, die wir verändern können oder auch zu prüfen, können wir was verändern. Ja? Also du sagst ja irgendwie auch immer so dieses, weil wir das schon immer so gemacht haben, ist so das No-Go ever, sowas zu begründen. Und das sehe ich genauso. Das heißt, solche Regeln dann schon mal zu hinterfragen, ja, warum machen wir das eigentlich? Und dann aber auch eine Begründung zu haben. Und wenn diese Begründung, wenn ich die mitgehen kann, dann muss ich es halt irgendwann auch akzeptieren. So.
Und dieses Modell ist ja sehr natürlich, weil es plakativ ist und dieses Wort hat.
Genau.
Aber da steht schon, ich finde, da steckt extrem viel drin, wie man als Trainer damit umgehen kann, wie man als Spieler mit harten Situationen umgehen kann. Oder ist da die Idee dahinter?
Genau, also für mich ist es auch wichtig.
Und wenn es nur das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn nur das hängen bleibt, dann haben wir, oder du, schon relativ viel erreicht.
Da haben wir auch was geschafft. Auf genau. Alle Fälle. Naja, ich glaube, wichtig ist schon mal zu unterscheiden, wo bin ich eigentlich gerade, dass man so eine Metaperspektive einnimmt und sagt, ja, ich bin auf dem Weg, ich handle, ja. So, ich bin im Handeln oder bin ich im Grübeln? Da steckt dann wieder das Konstrukt Handlungslageorientierung dahinter. Also grübel ich die ganze Zeit nach, dann bin ich eher lagerorientiert, denke also über die Lage, über die Situation die ganze Zeit nach, oder bin ich auf dem Weg und dann bin ich eher handlungsorientiert und mache mein Ding und gehe weiter voran. Und wir brauchen auch beides manchmal. Es ist auch sicherlich geschickt, nach einer größeren Niederlage auch mal zu grübeln und die Dinge zu hinterfragen. Wenn ich dann irgendwann zu einer Lösung komme, die mich wieder ins Handeln bringt, wo ich sage, okay, und jetzt aufgrund der Analyse, und das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, was ich mit Sportlern auch immer mache, ja, Ursachenanalyse, wie komme ich jetzt wieder ins Handeln und wie komme ich wieder auf den Weg und mache den nächsten Step? Also, weil ich denke, dass diese Handlungsmodelle immer als Kreisläufe, ja, am Ende bin ich natürlich frustriert, sauer, traurig, was auch immer, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Die Emotion ist aber für mich ein Zeichen dafür, dass ich was nicht geschafft habe, nicht meinen Erwartungen genügt habe. Und dann muss ich halt schauen, wie kann ich das Ganze anpassen, sodass es in der nächsten Runde, gerade im Sport, ich meinen Erwartungen wieder genüge. Ja? Und was kann ich trainieren, was muss ich akzeptieren? Und da kann man auf verschiedenen Ebenen denken. Wenn ich aber dann da hinten bleibe, ja, ich kann nichts und ich schaffe nichts, dann bin ich kein Kämpfer. So, und das brauche ich schon. So diese, und da brauche ich Strategien auch wieder, wie komme ich wieder zurück auf den Weg. Und das sind so die Themen ja im Bereich Selbstberuhigung, wo ich dann mit den Sportlern arbeite. Also Selbstberuhigung, Selbstmotivierung und überhaupt Selbstwahrnehmung. Ja? Wenn ich im Scheißefluss bleibe und abtreibe, dann ist es Selbstaufgabe. Und da wollen wir eigentlich nicht hin mit den Sportlern.
Tom, jetzt haben wir viel über das gesprochen, was wir eigentlich machen wollen und wo die Reise hingehen soll. Jetzt möchte wieder der Anwalt des Teufels sein. Was sind denn eigentlich wirkliche Fehler, die man machen kann bei der Anwendung der Sportpsychologie? Und jetzt nicht nur von dir oder euch von den Sportpsychologen, ihr macht sicher auch manchmal Fehler, ja, und manche Dinge, die vielleicht suboptimal sind, aber was ist auch, wenn jetzt der Trainer denkt, ich mache jetzt diese Methode, kann man da Sachen falsch machen oder würdest du sagen, hey, einfach mach mal, passieren tut nichts?
Ja, grundsätzlich bin ich schon großer Fan von mal machen, ausprobieren und die richtigen Schlüsse draus ziehen, aber ich glaube, manche Trainer übertreiben es, also manchmal, also es ist immer, wie authentisch ist das, ja, wenn die Spieler das Gefühl haben, ja, der macht das mit Leidenschaft und es bringt uns was. Ja, wir sehen da einen Sinn drin. Da macht es Sinn, wenn der jetzt hier bei uns im Kurs war, der Trainer, und das Gefühl hat, okay, jetzt baue ich den Teil noch mit rein. Ich habe kein Interesse eigentlich daran, aber ich habe jetzt gehört, jeder braucht eine Routine, gibt irgendein Arbeitsblatt aus, hey, baut mal eure Routine, und versteht nicht, was der Sinn dahinter ist und wie man es aufbaut, dann ist der Erfolg dessen fraglich. Ich glaube, die größten Fehler kann man tatsächlich im Bereich Menschenführung machen. Das ist eher so ein impliziter Teil der Sportpsychologie, ja. Also ich glaube, wenn man Techniken anwendet, irgendwelche Arbeitsblätter rausgibt, irgendwelche Methoden macht, dann ist es, ob das der Trainer macht oder ich mache, der Sportler sucht sich dann schon raus, was ihm taugt und was ihm nicht taugt. Was ich glaube, was ich nicht machen würde, ist, jeder muss es jetzt so machen. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, der größte Teil ist in der Menschenführung. Also wenn ich keinen Bezug zu meinen Leuten habe, wenn ich immer gegen die Wünsche und Bedürfnisse der Leute gehe, dann werde ich irgendwann die Leute frustrieren. Und das ist auch, wir waren im Bereich Motivation, ja. Ich glaube nicht, dass man die Leute motivieren muss. Wenn ein Sportler in Sport geht, dann ist der motiviert, dann hat er erstmal Bock. Das ist zumindest mein Grundmodell, wenn ich Menschen begegne. Der hat Interesse an dem, was er tut. Wenn ich jetzt da reingehe und ihm diese Freude an dem, was er tut, nehme, indem ich ihn die ganze Zeit kontrolliere, indem ich ihm kein Vertrauen schenke, indem ich ihn separiere von der Gruppe, dann werde ich ihn frustrieren. Das heißt, es geht viel stärker darum, dass wir die Leute nicht frustrieren und damit demotivieren, als so immer so zu tun, wir müssen sie irgendwie motivieren. Erstmal gehe ich davon aus, dass sie motiviert sind. So. Und natürlich im Jugend- und Nachwuchsbereich gibt es immer mal wieder auch einen Sportler, der an dem Tag keinen Bock hat. Aber die Frage ist, arbeite ich dann über Bestrafung? Ja, und ich muss als Trainer auch klar sein, auch das ist wichtig, eine Klarheit vor den anderen zu zeigen, aber danach vielleicht zu dem Spieler zu gehen und ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen. Was steckt da dahinter? Dass der Sportler das Gefühl hat, der interessiert sich für mich. So, das ist dem nicht egal. So, und wenn dieses Gefühl, glaube ich, beim Sportler hängen bleibt, ich bin irgendwie wichtig, auf welchen Ebenen auch immer, dann bin ich doch viel mehr, fühle ich mich viel mehr anerkannt und habe vielleicht mehr Motivation zum Schluss, oder meine Motivation bleibt aufrechterhalten, als wenn ich immer das Gefühl habe, oh scheiße, jetzt kriege ich dann wieder einen Einlauf vom Trainer, weil ich zu spät bin und der Trainer mag mich nicht und ich kann auch nichts und so weiter und so fort. Also dahinter steckt das Self-Determination Theory, Selbstbestimmungstheorie mit den drei Grundbedürfnissen, die jeder hat, Zusammengehörigkeit, Autonomie und Kompetenz erleben. Und ich glaube, auf die drei Stufen sollte einfach jeder Sportler oder jeder Trainer achten, dass die werden wir nicht ständig zu 100% erfüllen. Aber dass wir mit jedem Sportler schauen, kann ich es bei dem Sportler halbwegs dieses Bedürfnis befriedigen.
Jetzt eine Frage, die immer schwierig ist, aber ich frage sie trotzdem. Sagen wir mal drei Tipps, die du unseren Zuhörern geben würdest. Das sind unsere Zuhörer, die hören jetzt diesen Podcast und denken sie, boah, Dr. Tom Kosak, the man.
The one and only.
The one and only. Und ich möchte jetzt drei Tipps von ihm haben.
Glaubt niemand, der sagt, er ist the one and only.
Erster Tipp, gut.
Ja, es ist schon, glaube ich, ein guter
ganz klar.
Tipp.
Du hast nur zwei. Ohne Druck.
Ohne Druck. Ja, ich glaube, also für mich ist...
Regulier dich.
Ja, für mich ist die Frage sehr weit, deswegen macht es super schwer. Was sind jetzt die Tipps? Ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall, wenn ich was mache, da muss ich zu 100% wissen, wofür. Ja, wofür ich das mache. Ich kann den ganzen Sport auch einfach nur machen, weil ich Bock habe, Eishockey zu spielen, und ich will auf gar keinen Fall Profi werden. Das ist für mich absolut gut. Ja, wenn der Sportler das Gefühl hat, er weiß, wofür er das Ganze macht, dann ist alles gut. Also ich glaube, die Baseline sollte immer so das sein, ich will Spaß daran haben, das muss Spaß machen, das muss im Grunde Freude machen. Das wird nicht im, ja, Spaß, ich weiß, die Clownsnase. Das wird nicht in jeder Einheit so sein. Aber das Grundgefühl nach einer Saison muss sein, ja, das ist, Eishockey ist der geilste Sport der Welt. So die Passion. Ja, das ist, also ich glaube, das muss man für sich immer wieder klar haben. Dann glaube ich, ist der Sport auf jeden Fall was, wo man einfach extrem viel lernen kann als Person und Persönlichkeitsentwicklung hat. Also ich glaube, dieses Selbstmotivieren, Selbstberuhigen, das ist einfach, sind zwei zentrale Bereiche, die man im Sport lernen kann und für die es sich, egal ob man nachher ein Profi wird oder nicht, auf jeden Fall lohnt, da mal eine Zeit lang dran zu bleiben, sich durch was durchzubeißen. Das größte Problem haben da tatsächlich immer die großen Talente, ja. Die Talente, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, die haben echt mit diesen beiden Bereichen die größten Schwierigkeiten. Wenn wir den ersten Tipp nehmen, glaubt niemand, der sagt, er ist the one and only, wären es drei.
Okay.
Willst du noch einen?
Nein, ich will auf das Thema eingehen, weil du das jetzt gerade sagtest. Talent, okay, dann gebe ich einfach das Stichwort Talent.
Ja, also warum ich glaube, dass Talente oft ein Problem mit diesen beiden Bereichen haben, weil die laufen durch die ganzen Jugenden so durch. Die haben nie eine Schwierigkeit. Vielleicht werden sie mal eine Mannschaft höher spielen, aber auch da kommen sie meistens eigentlich ganz gut zurecht. Und das ist ja eine riesen Anerkennung, wenn ich eine Mannschaft höher schon spiele. So. Das heißt, meistens läuft's für die so easy. Die mussten, und gerade wenn das Sportler sind, die vielleicht zufällig auch in der Schule noch so easy durchlaufen. Das heißt, die mussten nie lernen, sich mal durch was durchzubeißen. Die mussten nie lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Und das sind dann oft die Spieler, die so mit 15, so in der Pubertät, vielleicht schon ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, dann dahin kommen, dass sie, wenn es dann wirklich schwieriger wird, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Weil sie nie mit Frustrationen umgegangen sind. Und dann sind diejenigen, die immer so zweite, dritte Reihe waren, ja, die immer arbeiten mussten, dass sie drinbleiben im Kader, die für die Dinge gekämpft haben, die immer gemerkt haben, sie müssen mit Frust umgehen, weil sie nie die waren, die meiste Eiszeit hatten. Ja. Die haben dann im Sportpsychologischen, im psychologischen Bereich so viel mehr Skills und so viel mehr Erfahrung, intuitive Erfahrung, dass die sich einfach über die Arbeit weiterentwickelt haben. Und der Talentierte hat nie gelernt zu arbeiten. Wenn der einen Kreuzbandriss hatte oder so, dann hat er eine Chance. Das sind dann die, die tatsächlich, also das, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Das müssten wir jetzt mal wissenschaftlich eruieren, ob das dann auch so ist. Aber die haben dann gelernt, mit Frust umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen. Wenn das dann zwei, drei größere Verletzungen waren, dann habe ich das Gefühl, dann haben sie ein bisschen eine Chance. Aber ansonsten ist es echt nicht nur von Vorteil, das Megatalent zu sein.
Also halt man da mal fest, oder auch, dass harte Arbeit einfach wichtig ist, ja.
Harte Arbeit ist wichtig und zu lernen, zu arbeiten.
Genau.
Genau. Und diese Fähigkeiten zu entwickeln, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil.
Und dann stelle ich die letzte Frage. Normalerweise ist es immer, wie schaut Eishockey in 10 Jahren aus? Aber jetzt frage ich dich ganz provokativ, wie schaut die Sportpsychologie in 5 bis 10 Jahren aus?
Also ich habe schon noch das Gefühl, dass die Sportpsychologie sich immer weiter entwickelt. Im Sinne von so die letzten 10 Jahre hat sich das Feld, glaube ich, relativ gut etabliert. Eigentlich alle Verbände haben irgendwie Kontakt zu einem Sportpsychologen, arbeiten in irgendeinem Bereich mit einem Sportpsychologen zusammen. Die einen ein bisschen intensiver, die anderen ein bisschen weniger. Was ich glaube, was sich noch entwickelt, muss und was sich jetzt gerade auch entwickelt, ist noch klarere Konzepte, wie nutzen wir die Sportpsychologie konkret. Also auch so unsere Anfangsdiskussion, Mentaltrainer, Sportpsychologe, wer ist das überhaupt? Ich glaube, das Verständnis wird gerade immer mehr, kommt immer mehr auf. Ja? Was ist ein Sportpsychologe? Wer ist das und wie nutze ich den? Da sind wir, glaube ich, gerade dabei, das den Trainern zu vermitteln. Und dass man jetzt noch klarer weiß, wie setze ich den genau ein? Will ich den bei jedem Training dabei haben? Will ich den bei jedem Spiel dabei haben? Das ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn das andere Leute anders sehen. Ja? Mein Konzept wäre eher, wirklich den Sportpsychologen immer mal wieder noch reinzunehmen, dass es eben nicht passiert, dass er so stark Teil des Teams wird. Also es muss immer so eine, also für mich muss das immer so eine Mischung werden aus dran sein, persönliche Beziehungen aufbauen, auch zu den Trainern, aber eben nicht dieses Buddy-Ding, ich bin Teil des Trainerteams und damit für die Sportler eventuell verbrannt, weil ich weiß, der hängt abends dann an der Hotelbar immer mit meinem Trainer ab und ich weiß nicht, was der nach dem fünften Bier sagt. Also viel trinken wir ja nie.
Und noch das Stichwort, da lasse ich jetzt leider noch nicht los, dieses Stichwort dann Biochemie, Neurotransmitter etc., wo bewegen wir uns dahin, dass wir immer diese weichen Faktoren durch harte Faktoren ersetzen?
Ja, unser Lieblingsthema, ja. Du willst die Psyche runterbrechen bis auf den letzten, auf das letzte Neuron, auf den letzten Transmitter. So entschlüsseln, genau, ich glaube, die KI, künstliche Intelligenz, die ist zumindest in dem Hardware-Bereich dran, da Intelligenz zu erzeugen, sind immer noch riesen Rechenanlagen und es ist immer nur ein Bruchteil dessen, was das Gehirn kann. Also ich glaube immer noch, dass das Gehirn einfach ein wahnsinnig komplexes Ding ist und dass wir nicht dahin kommen, es komplett aufzuschlüsseln und zu sagen, wenn ich X reingebe, dann kommt Y raus. Wir werden immer in der Psychologie auf Statistikebene sein. 70% der Leute verhalten sich eher so, wenn wir das machen. Es werden vermutlich nie 100% sein, weil wir alle so unterschiedlich sozialisiert sind und so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und da wird jeder Mensch ein Stück anders sein. Und diese Zusammensetzung werden wir meines Erachtens nie finden, dass wir sagen können, wenn ich X mache, dann kommt Y raus. Weil die gleiche Aussage wird von 5 Leuten immer unterschiedlich aufgegriffen, triggert was Unterschiedliches. Wir könnten mal uns den Spaß machen, bei der nächsten Trainerausbildung mal zu schauen, was die Leute aufschreiben, wenn ich was sage oder wenn du was sagst. Das wird zum Teil auch einfach Quatsch sein, was die Leute aufschreiben. Weil die irgendwas verstanden haben, was sie in irgendeinem Kontext hart dahinschreiben, was nichts mit dem zu tun hat, was wir gesagt haben, was bei ihnen was antriggert. Das geht ja schon beim Falschverstehen los. Ja? Wenn ich Lageorientierung sage, dann versteht der andere Lagerorientierung. Ja? Und was ist Lagerorientierung? So. Aber jeder hat irgendeine Assoziation damit und meint dann irgendwas damit anfangen zu können. Über all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, irgendwas triggert es und irgendwas machen die Leute damit. Aber wir können überhaupt nicht kontrollieren, was das bei den Leuten triggert, wie es, wer das wie versteht und was er dann damit macht. Von daher, ich glaube, in 10 Jahren sind wir nicht so weit, dass wir XY reingeben und Z kommt raus und wir können die Spieler so manipulieren. Und da will ich auch niemals hinkommen, Spieler zu manipulieren, sondern ich will, es wird immer der mündige Athlet gefordert. Ich glaube, darum geht's schon, auch wenn ich glaube, dass nicht jeder Trainer einen mündigen Athleten will. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht darum, dass die Leute wissen, wie können sie ihren Sport bestmöglich oder ihre Leistung bestmöglich abrufen und dass sie lernen, sich da selbst einzustellen. Und ich glaube, das macht auch den Reiz am Sport aus, oder? Dass das keine Maschinen sind, die da gegeneinander antreten, sondern dass das Menschen sind mit Fehlern, mit Zufälligkeiten und dass wir das nicht bis ins letzte Detail kontrollieren können, auch wenn wir das gerne würden. Aber zum Teil macht es genau das aus, dass man sich halt denkt, warum hat er diesen Fehler jetzt gerade gemacht und uns damit die Saison verkackt.
Dann würde ich mal sagen, das ist das Schlusswort. Wir haben die Saison verkackt. Nein, das Schlusswort ist natürlich, wir sind alle keine Maschinen. Du bekommst jetzt Gummibärchen.
Danke.
Danke, Tom, für das Gespräch. Und besiegbar bleiben und wir hören uns.